Freut mich, dass ich heute bei euch sein kann. Wie schon erwähnt, bin ich zum ersten Mal hier, auch zum ersten Mal außerhalb die Hansa-Vereinigung, aber jetzt in die Niedersachsen-Vereinigung. Schön. Und ich habe euch so heute Morgen so ein bisschen kennengelernt, schon als eine sehr internationale Gemeinde. Also das tut mir sehr, sehr gut, weil dann kann ich ja ein paar Fehler machen, oder? Auch Sprache. Genau, sehr schön. Gut, diese Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, möchte ich gerne nochmal mit euch lesen und da durchsprechen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte, glaube ich, ja, da wo Jesus übers Wasser läuft. Aber erstens möchte ich euch mal ein bisschen von dem Hintergrund davon erzählen, weil im Matthäusevangelium, ja gut, da lesen wir über das Leben Jesu. Im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums finden wir etwas über den Hintergrund des Lebens Jesu. Also wie er geboren wurde, wer er genau ist. Und Matthäus erzählt auch kurz eine Anekdote darüber, wie er aufwuchs und dann im Kapitel 5 von Matthäus, da fängt dann eine der bekanntesten Predigten Jesu an. Welche auch mal? Bergpredigt, genau. Die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt, darin beschreibt Jesus, wie die vollkommene Welt aussehen muss. Er nennt die Gesetze, die in dieser perfekten Welt gelten. Kein Eifersucht, niemand, der stiehlt, kein Ehebruch und vieles andere. Wenn man genau hinschaut, was er in die Bergpredigt sagt, dann sind das alle Hinweise auf die 10 Gebote. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Jesus das gesagt hat, damit wir verstehen und vielleicht sogar auch akzeptieren, dass man in dieser Welt niemals perfekt ein perfektes Leben führen können. Nach der Bergpredigt kommt dann die Berufung der Jünger. Sie bekommen den Auftrag, worüber wir also in unserer Gruppe zumindest in der Sabbatschullektion haben wir darüber gesprochen, die Berufung der Jünger und den Auftrag, anderen die Nachricht von Gottes Rettung zu bringen. Jesus tut auch allerlei gute Dinge. Er macht Menschen gesund. Er tut Wunder und lässt sogar Tote auferstehen. So lässt er erkennen, dass er tatsächlich der Messias, der Sohn Gottes, der Retter der Welt ist. Die Geschichte, um die es mir heute geht, die findet dann auch relativ am Beginn des Predigtdienstes Jesu statt. Und ich bin auch zu der Überzeugung gekommen, dass der Hintergrund nicht nur in einem Evangelium, bis jetzt habe ich nur Matthäus erwähnt, in einem Evangelium zu finden ist, sondern dass wir die unterschiedlichen Evangelien miteinander vergleichen und verbinden müssen, um von dem, was geschieht, ein klares, ein deutliches Bild zu bekommen. Aber vor der Geschichte, dass Jesus auf dem Wasser läuft, will ich mir erst mit euch einmal ansehen, wie einen Tag im Leben Jesu am Beginn seines Predigtdienstes aussieht. Im Text von Matthäus haben wir eigentlich schon gelesen, also bis jetzt, wenn man durch Matthäus 1, 2, 3, 4 und so weiter liest, haben wir eigentlich gesehen, dass Jesus ziemlich radikal sein kann. Zum Beispiel tut er am Sabbat Dinge, die zu seiner Zeit im Judentum nicht üblich waren. Und dadurch bekommt er Probleme. Probleme mit der Leitern des Landes. Er tut die Leiter ab als Heuchler. Er sagt, das Handeln der religiösen Leiter, dass das Handeln von der religiösen Leiter weit von dem Weg ist, was Gott im Sinn hat. Und das, oh, das war eine Herausforderung für die Leitern, die jüdischen Leitern. Das lasst mich, wenn ich das jetzt heutzutage lese, lässt mich an Berichte denken, die öfter manchmal in den Medien erscheinen über Putin, über Assad, über King John oder über Trump. Weil wenn man diese Leitern kritisieren möchte, dann muss man ja schon etwas Mut haben. Und man begibt sich dann in Gefahr, wenn man die kritisieren möchte, oder? Also, Jesus hat seine Leiterschaft kritisiert. Dadurch bekam er Probleme. Aber es scheint auch so, dass Jesus viel Positives tut. Er zieht große Menschenmenge an. Die Leute, die hungern nach seinen Worten. Sie kommen wegen seinen Wundern, wegen seiner Krankheilungen. Und Matthäus 14 ist dafür ein Beispiel, dass da zieht Jesus auch eine solche Menschenmenge an. Und selbst in Augenblicken, wo ihm selbst der Sinn nicht danach stand. Das passiert hier in Matthäus 14. Lest doch mal. Lest doch mal, was gerade vor Matthäus 14 passiert. In Matthäus 13, da würde Johannes getötet. Johannes, Familie Jesu, der Cousin Jesu. Und sag mir mal, was denkst du, dass ihm das völlig kalt ließ? Nein. Matthäus 14, Vers 13 sagt uns, und ich lese mal in Neues Leben Übersetzung, als Jesus die Nachricht erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Also ich denke, dass er allein sein wollte, um diese traurige Nachricht, die ihm gerade in Matthäus 13 bekommen hat, ja, dass Johannes getötet war, diese traurige Nachricht wollte er verarbeiten. Er wollte alleine sein. Geht es uns auch nicht so? Wenn uns etwas passiert oder in unserer Nähe Familie etwas passiert, also ich möchte dann gerne mal Zeit haben für mich. Eine Zeit zum Trauern, die auch Jesus hier benutzt hat. Und dann, schau mal, was dann passiert. Wie gesagt, ein Tag im Leben Jesu. Matthäus 14, Vers 13, zweiten Teil. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr. Und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Und als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Und was sagt es denn über Jesus? Er hat Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Und Jesus lernte sie und heilte alle Krankheiten. Obwohl er traurig ist, obwohl das gerade mit ihm passiert, obwohl er gerade der Nachricht bekommen hat, dass Johannes tot ist. Und was machen die Jünger? Die sagen, schick den weg, genau. Die Jünger, also nee, ich muss erst nochmal sagen, er hat so viel Mitleid mit diesen Menschen, dass er selbst sein Jünger beauftragt, was zu tun? Essen. Essen zu kriegen. Essen zu besorgen. Und das, die Jünger begehren dagegen auf. Wir haben doch überhaupt nicht so viel Geld. Komm, schick sie nach Hause. Das lesen wir nicht in Matthäus. Ich weiß nicht, wenn du jetzt mit deiner Bibel auf deinem Schoß sitzt und mal liest, das steht doch nicht da. Nein, stimmt, steht nicht da. Deswegen müssen wir diese unterschiedlichen Evangelien miteinander verbinden, weil das steht in Markus, Markus 6, Vers 37. Das ist die gleiche Geschichte. Oder es steht auch in Johannes 6, Vers 7 und 9. Die Jünger begehrten dagegen auf, wir haben doch überhaupt nicht so viel Geld. Und dann ist diese andere sehr bekannte Geschichte, die da ist. Da kam dieser Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen. Und was macht Jesus? Er tut ein großes Wunder. Er gibt mehr als 5000 Menschen von diesen Broten und Fischen zu essen. Und es bleiben noch Körbe voll davon übrig. Wie denkt ihr? Wie denkt ihr, dass die Jünger nach diesem Tag mit Jesus sich fühlten? Schon mal darüber nachgedacht? Also, müde. Das glaube ich, ja. Müde, zerschlagen, stelle ich mich vor. Platt, komplett weg. So ein Tag und, naja gut, Israel ist ja auch nicht... Israel ist ein Land, was warm ist und ich glaube, die waren ziemlich müde. Aber zur gleichen Zeit fragen sie sich, wow, wer macht er das? Wie tut Jesus das? Jesus ist inzwischen wirklich wieder zurückgezogen. So geht die Geschichte weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er die stille Zeit jetzt gerade nötig hatte. Und ich denke, dass er immer noch wegen seiner Cousin Johannes trauerte. Natürlich, Jesus hat gerade dafür gesorgt, dass es vielen Menschen besser geht. Später lässt er sogar Toten auferstehen, aber auch das greift ihn an. In der Geschichte in Markus 6 wird uns gesagt, in Markus 6, Elberfelder Bibel, und sogleich nötigte er seine Jünger in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg zu beten. Inzwischen sind die Jünger auf dem See unterwegs. Jesus hat sie ja gerade geschickt. Also ich war selber da vor 2 Jahren in Israel, an dieser Stelle, dem See von Galiläa. Und da kann es manchmal richtig stürmisch werden, wurde mir erzählt. Zum Glück war es nicht stürmisch, wenn ich da war. Aber Markus berichtet hier ein kleines Detail in die Geschichte. Sie hatten Gegenwind. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber mir scheint das ein bisschen eine Untertreibung zu sein. Was für ein Gegenwind. Wir finden den gleichen Bericht auch in den anderen Evangelien. Und lest doch mal selbst in Matthäus 14. Sie hätten Gegenwind. Oder sogar auf Lutherdeutsch, wer das auch versteht, der Wind war ihnen zuwider. Johannes sagt uns, gute Nachricht, Bibel, das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Ich denke, man kann hier schon von Sturm reden. Hoffnung für alle sagt uns, Ein heftiger Sturm kam auf und schlug hohe Welle. Das hier ist dann als krönender Abschluss. Was für ein schlauchender Tag war das denn? Als ob die Jünger nicht schon müde genug waren, jetzt mussten sie auch noch mitten in der Nacht sich schwer anstrengen, um das Boot auf Kurs zu halten. Stell dich mal vor, dann können sie noch dazu die ganze Nacht nicht schlafen. Und Jesus, der macht einen Witz über sie. Fast wie, er ist ihnen auf den Fersen. Was für ein üblen Streich spielt er ihnen. Was für eine gemeine Art und Weise, so zu handeln, wie Jesus jetzt macht. Weil mitten in der Nacht, sagt uns diese Geschichte, mitten in der Nacht, die Jünger sind schon todmüde von den Tagen davor und dann auch noch eine Nacht lang kein Auge zumachen können, weil es auf dem See so sehr stürmt. Lässt doch die Geschichte, und zwar diesmal in der ausführlichen Version in Markus 6, uns nochmal lesen. Bei Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land und das Boot mitten auf dem See. Jesus sah, dass seine Jünger beim Rudern nur mühsam vorauskamen, weil sie gegen den Wind ankämpfen müssten. Deshalb kam er im letzten Viertel der Nacht zu ihnen. Er ging über das Wasser und wollte an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. Warte mal, er wollte an ihnen vorbeilaufen? So, wah, buh, hi. Und weiter? Kein Wunder. Kein Wunder, dass sich die Jünger erschrecken, oder? Was hat das zu bedeuten, Jesus? Warum machst du das? Zum Glück erzählt uns diese Geschichte dann, dass Jesus so fast gleichzeitig den Jüngern beruhigt. Allen Jüngern waren schrecklich bang, aber Jesus sagte, seid beruhigt. Ich Matthäus fügt dann an dieser Stelle die Reaktion von Petrus hinzu. Herr, wenn du es wirklich bist, sag dann, dass ich zu dir über das Wasser kommen soll. Und auch Petrus steigt aus dem Boot. Ich glaube nicht, dass das dieser Lärm gemacht hat. Aber er steigt aus dem Boot und läuft sogar ein paar Schritte übers Wasser. Wow! Was geschieht hier bloß? Was ist das für eine Geschichte? Über Wasser laufen? Ich weiß nicht, hast du es schon probiert? Ich nicht. Auch wir können vielleicht gerade dieser kindliche Glaube von Petrus haben. Oh lieber Gott! Der Sturm ist so wild. Ich will zu dir kommen. Wenn du es wirklich bist, dann komme ich zu dir und nichts soll mich hindern. Das blinde Vertrauen auf Gott, dass es gut geht, überwiegt in den ersten Augenblick. Wie geht's dir in solchen Augenblicken? Wagst du es einfach mal, über Bord zu klettern? Glaubst du dem, der dir gerade einen solchen Schreck eingejagt hat? Wenn er zu dir sagt, komm zu mir, aber obwohl es hier um eine wirklich gute Glaubenslektion geht, lenkt es uns doch schon davon ab, was uns die Geschichte eigentlich deutlich machen will. Als Krönung des Ganzen nennen Matthäus, Markus und Johannes noch ein Wunder. Die ersten beiden, Matthäus, Markus, die schildern etwas anders als Johannes. Als Jesus in das Boot stieg, dann was passierte? Der Sturm legte sich. Dieser Mensch hat offensichtlich Macht sogar über den Sturm. Er ist allmächtig. In Johannes verläuft die Geschichte ein wenig anders. Der Sturm legt sich nicht, sondern es geschieht ein anderes Wunder. Hast du es schon mal gelesen? Johannes 6, Vers 21, nachdem Jesus sie beruhigt hatte, endet die Geschichte so. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Auch das ist ein Wunder, oder? Auf einmal sind wir irgendwo anders. Er ist allmächtig. Das ist, was Jesus kann. Markus beschreibt jetzt die eigentliche Absicht der Erzählung, meiner Meinung nach, am deutlichsten. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Markus 6, 52. Oder, wie eine holländische Übersetzung sagt, und nein, ich mache es nicht in Holländisch, aber die sagt uns, sie hatten das Wunder mit den Broten und Fischen nicht begriffen. Sie schienen blind zu sein. Aha. Das ist, warum diese Geschichte hier steht. Was sollten sie denn durch das Wunder mit den Broten und Fischen lernen? Matthäus nennt die Schlussfolgerung, Vers 32. Und als sie auf das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Und da kamen die, in dem Schiff waren, und warfen sich anbetend für ihn nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und ich glaube, das ist, warum diese Geschichte dasteht. Weil tatsächlich, darum geht's. Jesus ist 100% Mensch und genauso 100% Gott. Gott kam in die Welt und nahm die menschliche Natur an, damit er uns vollständig verstehen kann und damit er die Sünde überwinden konnte und uns dadurch von den Folgen des Bösen befreien konnte. Die Worte, die an Petrus gerichtet waren, die gelten auch für uns. Petrus läuft einige Schritte und merkt dann, dass es immer noch stürmisch ist. Er bekommt Angst und fängt an zu sinken. Jesus aber streckt ihm zugleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Na ja, gut. Vielleicht klingt das in unseren Ohren wie eine Beschuldigung. Ich reagiere unmittelbar defensiv. Mein Glaube ist zu klein. Komm, ich mach doch schon so viel. Aber vergessen wir nicht, wer es sagt? Hier spricht der Schöpfer von Himmel und Erde. Alles beugt sich für ihn. Er hat Macht über Himmel und Erde. Er hat die Macht, sogar den Sturm hinzulegen. Er hat die Macht, auf einmal von einer Stelle in eine andere Stelle zu sein. Und deswegen brauche ich gar nicht defensiv zu reagieren. Ich brauche gar nicht defensiv zu werden. Nein, er sagt uns doch nur, dass ich ihm noch mehr vertrauen kann. Warum soll ich untergehen, wenn ich ihm zugehöre? Sogar dann, wenn ich über das Wasser laufe, wenn er, Jesus, Gott, uns sagt, dass mein Glaube zu klein ist. Wow, wie viel mehr darf ich ihm dann glauben? Wie viel mehr darf ich dann sogar von ihm erwarten? So darf mein Glauben nur größer werden. Amen.